das Reden Gottes hören und entdecken. Und ich möchte es Ihnen heute Morgen zurufen aus dem 23. Psalm und wünsche Ihnen, dass das auch heute bei Ihnen wahr wird. Er erquickt meine Seele. Wir wollen miteinander singen, Allmorgen ist ganz frisch und neu, 336. Wir singen die vier Verse, 336. Herr, unser Gott, lieber himmlischer Vater, wir wollen auch heute Morgen dir danken. Wir freuen uns an dem Geschenk dieses Tages, an der schönen Sommerzeit, an all den Spuren deiner wunderbaren Schöpfung. Und so danken wir dir auch für den gnädigen Regen, der so nötig war. Es ist alles ein Geschenk deiner Liebe und deiner Güte. Und wir wollen doch heute offen sein für dein Reden. Nimm du alle Hindernisse weg. Es gibt so viel in uns, was uns taub macht. Die Fülle der Arbeit, die Sorgen, die Ängste. Wir wollen das alles bei dir niederlegen und dich jetzt nur bitten, dass du uns aufwächst und uns deine Güte und Liebe so groß machst, dass wir fröhlich werden können. Wir wollen dir danken, dass du jedem von uns heute Morgen neu die Erfahrung deiner Nähe, deines Helfens und deiner Freundlichkeit schenken willst. Und so dürfen wir dir auch in der Stille sagen, was uns bedrückt. Wir beten in der Stille. Wir möchten dir danken, dass du zu den Niedrigen heruntersiehst und hörst, was wir dir sagen. Amen. Wir hören unsere Posaunen. möchte den Psalm 57 lesen. Ich war am letzten Sonntag zum Predigen in Beirut, der Hauptstadt von Libanon. Es war bis zum Schluss unklar, ob es mit dem Flug klappen würde. Die Flüge sind jetzt so überbucht, weil so viele Libanesen zurückströmen. Ich war erschüttert, wie furchtbar zerstört eine Stadt ist, die einst zu den Perlen der Mittelmeerstädte gehörte. Selbst für mich, der ich noch die Trümmer von Stuttgart kannte. Aber auch ganz erschütternd war, von Menschen zu hören, die 16 Jahre in den Bombenkellern hausten. Viel, viel länger, als es manche von ihnen mussten. Bis zu 8 Wochen, ohne den Keller je einmal verlassen zu können. Erschütternde Schicksale, sind ja Hunderttausende umgekommen, viele verletzt. Aber da erzählten diese Christen dort mir, dass sie in den Bombenkellern nicht nur den 23. Psalm wieder neu entdeckt hätten, mit dem ich sie vorhin gegrüßt habe, er erquickt meine Seele vom finstern Tal, sondern auch den Psalm 57. Und das war mir neu und ich will ihn hier lesen. Im Englischen steht da das Wort Shelter, das heißt so viel wie Bombenzuflucht. Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig, denn auf dich traut meine Seele und unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht. Bis das Unglück vorübergehe, ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache zum guten Ende führt. Er sende vom Himmel und helfe mir von der Schmähung dessen, der mir nachstellt. Gott sende seine Güte und Treue. Ich liege mitten unter Löwen, verzehrende Flammen sind die Menschen, ihre Zähne sind Spieße und Pfeile und ihre Zungen scharfe Schwerter. Es fällt ja in der Bibel überhaupt auf, wie immer wieder gesagt wird, dass die schlimmsten Gefahren vom Menschen ausgehen. Die Naturkatastrophen, das sind immer nur Dinge, die uns wachrütteln, irgendwie zur Buße rufen, aber das Allergemeinste ist das, was uns oft Menschen zufügen. Erhebe dich, Gott, über den Himmel und deine Herrlichkeit über alle Welt. Sie haben meinen Schritten ein Netz gestellt und meine Seele gebeugt. Sie haben vor mir eine Grube gegraben und fallen doch selbst hinein. Und jetzt schwingt der Psalm plötzlich um und mündet in das Lob. Mein Herz ist bereit, Gott, mein Herz ist bereit, dass ich singe und lobe. Wach auf, meine Seele, wach auf, Psalter und Harfe. Ich will das Morgenrot wecken. Herr, ich will dir danken unter den Völkern. Ich will dir Lob singen unter den Leuten. Denn deine Güte reicht, so weit der Himmel ist. Und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Erhebe dich, Gott, über den Himmel und deine Herrlichkeit über alle Welt. Wie ich die Lieder rausgesucht habe, das war gestern, da war strahlender Sonnenschein und brütende Hitze. Aber das Lied von der güldenen Sonne gilt trotzdem, weil die Sonne ja so scheint und der Tag angebrochen ist. Wir wollen das Lied von der güldenen Sonne singen, 346, der erste Vers und dann die Verse 8, 9 und 10. Ich möchte auch dieses Jahr einmal zu Ihnen predigen über den Urlaub. Manche von Ihnen, die haben ihn schon hinter sich, andere, die können gar keinen haben. Ich denke, das, was wir aus dem Wort Gottes entdecken, das passt trotzdem für uns auch in den ganz verschiedenen Lagen. Da überlegt man sich kurz, wo kommt denn Urlaub in der Bibel vor? In der Konkordanz gibt es dieses Wort noch nicht. Das Wort Urlaub ist überhaupt ein Wort unseres Jahrhunderts. Früher sagte man Sommerfrische. Urlaub kam erst in diesem Jahrhundert auf, überhaupt der Urlaubsanspruch, der gesetzliche Urlaubsanspruch. Aber nun lesen wir vom Apostel Paulus zwei Verse. Apostelgeschichte 20. Paulus auf der dritten Missionsreise, auf dem Weg nach Jerusalem, vor seiner Verhaftung, bevor er die Ältesten von Ephesus in Milet trifft und diese denkwürdige Rede hält an sie vom Abschied, wie es ihn innerlich aufwühlt und bewegt, dass er sie trifft. Dort wird vorher erzählt, im Kapitel 20, das ist Vers 13, wir aber zogen voraus zum Schiff von Troas aus. Die Geschichte vorher handelt in Troas. Wir aber zogen voraus zum Schiff, war Lukas und seine Begleiter, und fuhren nach Assos und wollten dort Paulus zu uns nehmen. Denn er hatte es so befohlen, weil er selbst zu Fuß gehen wollte. Herr, du willst uns in deinem Wort viel zeigen. Öffne uns für dein Reden die Augen. Amen. Wenn die Urlaubszeit anbricht, die Schulferien kommen, da erlebt man das ja ganz intensiv. Sie haben auch bestimmt Erinnerungen an Kinderzeit, an Ferienzeit. Unsere Mutter machte das immer besonders schön, wenn man dann an einem heißen Sommertag, so am Ende des letzten Schultag zurückkehrte, dann wurde in einer feierlichen Zeremonie der Schulranzen begraben. Wurde natürlich so deponiert, dass man ihn zur nötigen Zeit nach den Ferien auch wieder fand. Wir hätten ihn am liebsten so versenkt, dass man ihn gar nie mehr finden kann. Aber das war so wunderbar, der Ferientanz, wo man herumgehopst ist und sich gefreut hat. Eine Zeit, wo der Druck von einem weicht und man endlich all das tun kann, wo man sonst nicht dazukommt. Und wenn Sie jetzt älter sind, wie empfinden Sie dann Ferienzeit, Urlaubszeit? Sieht ja oft ganz anders aus. Sie sehen jetzt die Bilder im Fernsehen, in der Zeitung, von kilometerlangen Verkehrsstaus, wie Sie da stehen am Brenner, weil die Straße blockiert ist. Man hört dann die Berichte, oh, das war schlimm, alles überfüllt an den Stränden. Und dann schimpfen die Leute, wie teuer das war mit den Preisen und der Dollar so hoch. Und da war der Wechselkurs so schlecht. Und da wurde man bestohlen und da hat man alles verloren im Urlaub. Warum ist das eigentlich so merkwürdig widersprüchlich? Wir belegen ja den Urlaub mit unerreichbaren Wunschträumen. Hauen Sie sich mal um. Viele Leute erwarten vom Urlaub, dass sie all das finden, was ihnen sonst im Leben versagt bleibt. Sie sagen, da möchte ich mal richtig mich selbst verwirklichen. Da möchte ich mal wirklich bloß genießen und bloß freuen. Und dann wundern Sie sich schon, dass Sie nicht das Zimmer kriegen, das Sie wünschen und dass die Verkehrsstraße im Hotel vorbeiführt und dass der Wirt so unfreundlich ist, wo Sie Unterkunft haben. Es ist alles ja ganz anders in dieser Welt. Es gibt nicht das, wonach wir träumen. Und unsere Wunschträume, unsere idealen Wunschträume, die wir in den Urlaub hinein verlegen, lassen sich auch dort nicht erfüllen. Oft ist es nur vielleicht ein nicht fertig werden mit den Problemen zu Hause, die uns fliehen lassen. Weg, nur weg. kann die Urlaubszeit alles nicht leisten. Und es gibt so viele Enttäuschte, wenn sie den Urlaubserfolg in der Bräune messen. Da kann man es noch am ehesten feststellen, ob der Urlaub gut war oder nicht. Ich möchte Ihnen aus dieser kleinen Episode aus dem Leben des Paulus einmal zeigen, wo uns die Bibel helfen kann, wozu ein Urlaub gut sein kann. Mein erster Punkt, einmal Abstand von allem bekommen. Also keine Angst, ich will Ihnen den Urlaub nicht vermiesen. Ich möchte, dass Sie ihn genießen können aus vollen Zügen. Und Sie haben ihn ja verdient. Paulus hat auch den Urlaub verdient. Er hatte nicht nur anstrengende Wochen und Monate hinter sich. Er hatte Jahre der harten Arbeit durchlebt. Paulus war ein Arbeiter, der rangehen konnte und nicht bloß einer, der mit dem Mund gearbeitet hat oder mit dem Kopf, sondern er war ja von Beruf Sattler, Zeltmacher. Und er hat in diesem Beruf schon in Korinth tüchtig gearbeitet und damals hat man noch mehr Stunden gebraucht und tüchtig hat er sich dann der Arbeit unterzogen, aber er hat auch anstrengende Reisen gemacht. Er mit seinem geschwächten Körper, man schätzt ja, dass er da allein etwa auf diesen Missionsreisen 15.000 Kilometer zu Fuß gegangen ist. Das war ja schon eine enorme körperliche Strapaze. Und nun trifft er in Troas ein. Sie kennen Troas vielleicht, weil dort ja einst sich eine ganz wichtige Weichenstellung ereignet hat. Einst hat ja in Troas Paulus diesen Traum gehabt, wo dieser Mazedonier ihm erschienen war, komm herüber zu uns und hilf uns. Er wusste zuerst gar nicht, was ist das? Dann hat er gemerkt, das ist der Ruf Gottes, ich soll hinüber. Und nun hat er dieses große Arbeitsfeld Europa gefunden. Die erste Gemeinde in Philippi gegründet, die nächste in Thessalonich, die dritte in Korinth. Dann waren die schweren, aufreibenden Kämpfe wegen der Spaltung in Korinth. Das alles lag hinter ihm. Er kommt zurück nach Troas. In der Nähe ist die ausgegrabene Stadt Troja. Heinrich Schliemann hat da ja seine großen Entdeckungen gemacht. Zur Zeit des Paulus war Troas, etwas südlicher von der archäologischen Stadt Troja, eine große Weltstadt, weil dort der Hellespont ist, Einfahrt in das Mittelmeer. Das ist der Übergang nach Asien. Und das war auch für den Paulus ein Wendepunkt. In Troas fand er eine Gemeinde und er hat gepredigt. Jetzt erschrecken Sie nicht, ich möchte es dem Paulus nicht nachtun. Paulus hat die ganze Nacht lang gepredigt und hat nicht aufgehört. Und der Eutychus ist eingeschlafen und ist vom Balkon gekippt und war tot. Und Paulus hat ihn zum Leben auferweckt. Das ist alles dort in Troas passiert. Und am frühen Morgen, als der Tag beginnt, sagt der Paulus endlich Amen bei seiner Predigt. Die Versammlung ist zu Ende. Paulus ist erschöpft. Paulus ist müde. Und er macht Pause. Er macht eine Fußwanderung nach Assos. Warum sowas überhaupt in der Bibel drin steht, man kann fragen, was hat das für eine Bedeutung? Nun, es ist interessant, bei den Zeugen des Glaubens auch solche Kleinigkeiten zu beobachten. Vor allem will ja Paulus allein sein und er schickt seine Gefährten mit dem Schiff. Er hätte also auch ganz bequem mit dem Schiff reisen können, aber Paulus sucht den Abstand von den Dingen. Er will sich einmal zurückziehen. Er will einmal raus aus der Arbeit. Und es ist nicht so, dass man sagt, ja nun, der muss doch immer weiter predigen. Im Gegenteil. Wir brauchen auch wieder Stunden, wo wir Kraft schöpfen. Und da muss man etwas ganz anderes sehen und vielleicht auch weg sein von Menschen. Nicht dauernd gefragt werden, nicht dauernd reden müssen, nicht dauernd gefordert sein, sondern lasst mich einmal ganz in Ruhe. Lasst mich einmal allein. Darf ich Ihnen den Rat geben für Ihren Urlaub? Sie dürfen ausspannen, Sie dürfen loslassen, Sie sollen weg aus Ihrer Arbeit, einmal nicht mehr im Büro und die alten ärgerlichen Gesichter sehen und den Chef und einmal in Urlaub, jetzt bloß weg. Ist gut so, Sie dürfen abschließen, Sie dürfen weg, Sie dürfen weg. Machen Sie es richtig. Gehen Sie in die Stille. Gehen Sie, wie Paulus, in die Einsamkeit. Und dann ist gar nicht so wichtig, welches Ziel wir wählen. Wissen Sie, wenn man ja immer wieder so sieht, wie Urlauber die Prospekte wälzen, da können manche sich ja gar nicht entscheiden, sollen sie in der Karibik fahren oder soll es dieses Jahr Ceylon sein oder ist es zu gefährlich, soll man lieber nach Indonesien? Es hängt ja wahrscheinlich gar nicht so am Urlaubsziel. Vielleicht wäre es gar nicht schlecht, nur ein Liegestuhl im Garten, aber ein Platz, wo man einmal abschalten kann, wo man weg ist vom anderen. Ein Spazierweg oben im Bärensee. Ein Fußmarsch nach Assos, wie Paulus ihn macht. Ich habe die Reiseführer, die mir zugänglich waren, in den Buchhandlungen durchgestöbert und habe das gesucht, ob das vielleicht eine touristisch besonders schöne Gegend war. Nein, es findet sich nirgendwo über den Fußweg von Troas nach Assos, etwa 35 Kilometer, auch nur ein Hinweis. Das ist heute die Bucht von Edremit. Nein, das ist nichts besonders Schönes. Das ist die Ebene, die Paulus durchwandert hat. Und doch war es ein herrlicher Urlaubstag, weil Paulus Kraft schöpfen konnte, weil Paulus allein war, weil Paulus einmal Abstand hatte nach Jahren harten Arbeitens. Nur ein kurzer Tag und doch ein herrlicher Urlaubstag. Es kommt gar nicht drauf an, wohin man fährt. Es ist gar nicht wichtig, ob man überhaupt Urlaub machen kann. Es ist auch gar nicht wichtig, was man dort erlebt und was man unterwegs sieht, aber vielleicht einmal raus und dann bloß in die Stille gehen. Allein sein und dann reden, was Gott mit einem zu einem sagen will. Ich bin beim zweiten Punkt. Anders als alle anderen. Es ist schon außergewöhnlich, wie Paulus Urlaub macht. Nun wissen Sie, unsere Sitten, wie wir heute Urlaub machen, die sind noch ungewöhnlicher. Das ist ja eine Errungenschaft unserer Moderne. Man muss sich mal vorstellen, Millionen und Abermillionen Menschen unseres Volkes auf der Flucht. Wie wenn der Atomkrieg ausgebrochen wäre. In riesigen Autoschlangen wälzen sie sich über das Land und verlassen Haus und Hof, manche auch Weib und Kind. Und irgendwohin, bloß sie suchen etwas und wenn man hinkommt, dann ist der Urlaub langweilig. Das Hauptproblem, wie man das interessant gestalten kann, dann braucht man Unterhaltung und dann braucht man Animateure, so heißen die Boys, die dann dafür sorgen, dass einem nicht langweilig wird, dass die Zeit wie im Flug vergeht. Dass eine ganze Tourismusindustrie geworden, die man braucht, das ist ja eine Krankheit in unserem Volk. Und wir müssen nur aufpassen, dass wir anders Urlaub machen als die anderen. Ich weiß nicht, wie die römischen Villenbesitzer damals Urlaub machten, in ihrem Tusculum, in ihren Landhäusern, in Prunk und in üppigen Festen. Es ist sicher wichtig, dass ich zu mir selber komme. Und wenn Sie das im Urlaub suchen, dann müssen Sie anders als die anderen Urlaub machen. Egal, wo Sie hinfahren. Sie dürfen nicht gucken, wie die anderen das wollen. Es ist vielleicht nicht mal so wichtig, ob die anderen Sie nachher auch richtig braun finden. Sie müssen einfach mal gucken, ob Sie zu sich selber kommen. Und das war dem Paulus wichtig. Ich möchte zu mir kommen. Ich will in den Text nichts hineinlegen. Aber dieser Wanderweg nach Assos, der hat Bedeutung für das Leben des Paulus und für alles, was nachher folgt. Wir wissen ja, was Paulus sonst die Bruderschaft bedeutet hat. Paulus hat sich sonst nie von den Brüdern gelöst. Er war immer bei ihnen, er hat für die anderen gesorgt. Aber hier heißt es, er befahl ihnen, dass sie allein ohne ihn reisen sollten. Die anderen waren zuerst überrascht und sagen, bist du verstimmt? Haben wir dich verletzt? Liegt was zwischen uns? So denken wir doch in einer Gemeinschaft. Wenn einer sagt, lass mich einmal allein durch den Wald gehen. Nein, gar nichts, sondern jeder Mensch braucht Stille. Übrigens, Ihre Ehe braucht das auch, dass Sie einmal allein sind und dort nur reden und sagen, Sie brauchen nur Zeit füreinander. Ihre Kinder brauchen das, wo Sie mit ihnen reden. Aber Sie brauchen auch wieder Stille und Sammlung. Was liegt hinter dem Paulus zurück? Und bei der großen Arbeit, die er geleistet hat, ebenso wie bei Ihnen, Sie haben viel geschafft. Da sind auch Fehler passiert. Da geht die Unruhe mit, da war Streit, da sind verletzende Worte gefallen, man ist schuldig geworden. Sie brauchen doch den Frieden Gottes wieder, Sie müssen doch das Alte irgendwo abschließen können. Es ist ganz unwichtig, wo Sie Urlaub machen, sondern wie Sie Urlaub machen, anders als die anderen. Sie brauchen Stille mit Gott. Mich bedrückt, dass die meisten Christen, wenn sie Urlaub machen, geistlich verlottern. Plötzlich haben sie keine Zeit mehr für die Stille. Gut, man hat so ein großes Pensum an Kilometern, das man leisten will. Fällt deshalb die stille Zeit und das Gebet aus? Man hat sonntags keine Zeit mehr zum Wort Gottes für die Gemeinschaft. Gut, man hat so viel vorzusehen. Verkümmern wir da nicht an der entscheidenden Stelle, wo Gott mit uns reden will? Und ich bin überzeugt, Paulus hat sich diese Zeit genommen, dass Gott reden kann. Er hat mit Gott alles noch einmal durchgesprochen. Zurück lag eine zerrissene Gemeinde in Korinth. Wie fiel es ihm schwer, wegzugehen? Dort waren Sektierer eingebrochen, haben die ganzen Gemeinden durcheinander gebracht. Und jetzt hat er im Gebet Gott seine Sorgen abgelegt. Wie hat er das alles empfunden, was auch vor ihm stand? Wir sind alle menschliche Kreaturen, das heißt anfällige Leute. Wir haben eine unstabile Seelenlage. Wir schwanken zwischen himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Noch gar keine krankhafte Depression, aber das muss in der Stille vor Gott aufgefangen werden. Das Schwere, das uns niederdrückt, das muss bewältigt werden, dass wir wieder durchatmen können. Die Sorgen, die Ängste. Anders als die anderen, Urlaubszeit soll dazu dienen, dass ich den Frieden Gottes wieder habe. So wie ich es bei diesen Menschen im Libanon erlebt habe, die ganze Zeit des Bürgerkriegs nicht geflohen sind. Diese kleine Schar der evangelischen Gläubigen dort in den Gemeinden, die sagen, wir haben das in diesen Tagen machtvoll erlebt. Der Herr war bei uns mit seiner schützenden Hand. Sollen sie auch so in ihrem Urlaub erleben, Gottes Erfahrungen machen. Und dass sie ganz neu hören, er hat seine Hand wieder auf mich gelegt, er segnet mich. Im Römerbrief, Kapitel 15, schreibt Paulus von seinen großen Plänen, die er noch hat. Er will bis Spanien, er will ja noch die Adriatische Küste hoch. Er will überall das Evangelium predigen, in Troas lagen sicher am Hafen Schiffe. Nicht nur von Rom, sondern von Spanien, womöglich von Britannien. Er hat doch die Idee, ich muss der Bote des Evangeliums sein, aber dann sagt er, in Römer 15, wenn ich komme, dann will ich mit dem vollen Segen Gottes kommen. Wenn Sie aus dem Urlaub zurückkommen, sollen Sie mit dem vollen Segen Gottes kommen. Sagen, ich weiß, Gott ist bei mir. Dass Sie Geborgenheit haben, Nähe Gottes, Frieden Gottes. Noch ein letzter Punkt. Vor neuen Aufgaben. Ja, Paulus stand, als er diesen Fußmarsch machte, vor schwierigen Wegstrecken. Er wusste, dass das Leiden kommen wird. Es traf ja später auf ihn der Prophet Agabus und hat ihm vorgemacht, wie Paulus gebunden werden wird und gefangen weggeführt. Und Paulus sagt, du brauchst mir es nicht sagen, ich weiß es. Wird es uns nicht manchmal Angst? Wir sollten im Urlaub keine Träumer sein. Es ist ja heute in unserer Welt so merkwürdig, dass wir alle Träumer sind. Menschen am Ende des 20. Jahrhunderts sind keine Realisten mehr. Reden Sie mal mit Freunden und fragen Sie die, was das Lebensziel ist, und sagen Sie, ich möchte ganz alt werden. Ja, und dann, ja, schön soll sein, möglichst problemfrei. Das sind so Träumer, das gibt's doch gar nicht. Wo gibt's das? Problemfreies Leben. Aber nehmen wir auch eine Urlaubszeit, um uns auf die nächsten Bewährungsproben zu rüsten. Ich will Ihnen die Urlaubsfreude nicht wegnehmen. Aber Paulus weiß, dass Gott der Herr über sein Leben verfügt. Er will nur sich führen lassen. Er möchte die Stimme Gottes vernehmen. Und da muss er das Schwere auch in seinem Leben unter die Füße kriegen. Und nach diesem Fußmarsch nach Assos, nach diesen 35 Kilometer Wanderung, hat er den Frieden Gottes wieder. suchen Sie solche stillen Zeiten in Ihrem Leben. Und selbst wenn einer gelähmt in seinem Bett liegt, Zeiten der Ruhe und der Erquickung, wo Gott wieder redet und Kraft gibt für die Wegstrecke, die vor einem liegt. Paulus war ja wenig später mit den Ältesten von Ephesus in Milet zusammengetroffen. Und da passiert etwas, was wir so gar nicht verstehen. Da heult Paulus plötzlich los und hängt sich an den Hals dieser Ältesten. Und wir spüren, der Paulus war ein Mensch von Fleisch und Blut. Der Abschied fällt ihm unheimlich schwer. Nicht nur die Gefangenenzeit, dass er da eingekerkert ist über Monate hinweg, sondern dass er sie nicht mehr sehen wird, seine Freunde, Trophimus und Eutychus und wie sie alle hießen. In Galatien, das ist ja dieses Gebiet, da hatte er ja so viele Gemeinden, wie gerne wäre er überall noch vorbeigegangen. Und er muss weiterziehen und da ist sein Herz aufgewühlt, aber in diesem Fußmarsch kriegt er wieder neu Mut, auch einen unbequemen Weg zu gehen. Sehen Sie, wie Christen Urlaub machen, das ist anders als andere. Da lässt man sie wieder neu senden. Da nimmt man auch eine schwere Lebensführung gerne wieder auf sich. Und dann geht man seinen Weg fröhlich mit Gott, unter seinem vollen Segen. Und als Paulus in Assos im Hafen wieder auf seine Begleiter trifft, da wird nicht mehr viel gesprochen von dem, was sein Herz bewegt. Wir brauchen auch nicht jedem alles offenbaren. Der Herr weiß es. Und da ist er erquickt. Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass Paulus auf die Nachtruhe verzichtet hat? Offenbar hat er diesen Fußmarsch angeschlossen an die Nachtpredigt von Troas. Man kann ruhig hier und da einmal auf die Nachtruhe verzichten. Nicht aber auf die Stille vor Gott. Nicht aber auf das Reden Gottes. Nicht aber auf das Neue zurechtbringen. Sie brauchen das. Ich wollte Ihnen das heute mahnend zusagen. Es ist richtig, wenn man sagt, ich möchte einmal Abstand kriegen. Ich möchte einmal zu mir kommen. Aber Sie können nur zu sich selber kommen, wenn Sie wieder Zuflucht finden unter den ewigen Armen Gottes. Und Paulus weiß, mein Leben ist begrenzt, zeitlich. Hoffentlich halten Sie nichts von diesen merkwürdigen Urlaubsträumen, von diesen völlig wirklichkeitsfernen Träumen, wo man das Paradies erwartet, da wo man hinkommt. Ach nein, nehmen wir das Geschenk einer freien Zeit, eines Abstands doch, um neu zu entdecken, eine Station auf meinem Leben. Eine Station, wo ich wieder neu ordnen kann und weiß, mein Leben ist ein Wandern zur großen Ewigkeit. Ich will meine Wegstrecke fröhlich ziehen, wenn nur jedes Stück meines Lebens Frucht bringt für Gott. Jetzt interessant, dass die Bibel nie extreme Positionen zeichnet. Da heißt es nicht, nur in die Stille und weg von den Menschen. Und die anderen sagen, nur nicht in die Stille, immer nur zu den Menschen, sondern alles zu seiner Zeit. Der Urlaub zu seiner Zeit, die Arbeit zu ihrer Zeit. Und aus jeder Wegstrecke das, was Gott mir darin schenken kann. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete, reiche Urlaubszeit. Amen. Wir wollen nun das Lied Geh aus mein Herz singen und suche Freude. Wir singen es nach der schönen, bewegten Volksliedmelodie. Geh aus mein Herz, den Vers 8, ich selber kann und mag nicht ruhen. Und dann von Vers 13 bis Vers 15. Lieber Herr, wir wollen dir danken, auch für Tage, wo wir einfach frei sind von Verpflichtungen der Arbeit und auch der Dienstverhältnisse, in die wir hineingestellt sind. Aber wir möchten dich bitten, dass diese Tage Tage des Segens werden, in denen du uns überschütten kannst mit Gutem. Wir danken dir, dass wir das auch in deinem Licht sehen dürfen, dass nicht die Reisen durch diese Welt das letzte Ziel sind, sondern die Reise in deine große himmlische Herrlichkeit. Und auch so ein Urlaub ist nur ein Stück Wegstrecke dazwischen. Gib uns die Kraft und die Erholung, die wir brauchen, so dass wir ungeteilten Herzens bei dir sind, dass wir wieder ganz dir nachfolgen können, dass dein Wort uns erreicht, dass auch dunkle Dinge in unserem Leben bereinigt werden, dass wir untereinander Schuld ausräumen können, dass wir uns helfen zum festen Glauben. Ach Herr, rede zu uns. In diesen Urlaubstagen, so dass wir hören können, was du uns sagen willst. Wir möchten dich auch bitten für unsere Freizeiten und besonders für das Waldheim, wenn es jetzt beginnt. Und gerade wenn es hier in der Mitte unserer Gemeinde stattfindet, dann kannst du mehr den Kindern mehr schenken als an den fernsten Orten der Welt, dass sie eine reiche Ferienzeit erleben mit dir. Gib du den Helfern Geduld und Kraft, auch den Mitarbeitern in der Küche, den Leitern, segne sie alle, die daran mitarbeiten und alle Kinder, die dort kommen. Und gib doch, dass Kinder dir dort begegnen, dass sie dich finden. Und wir denken auch besonders an die, die keinen Urlaub machen können, weil sie krank liegen oder weil sie sich zur letzten Reise rüsten. Sei du ihnen gnädig. Und erquicke du sie mit deinem ewigen Trost. Und mach ihnen den Blick klar, dass sie hinübersehen. In deine große Zukunft. Lasst uns miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun wollen wir noch die Verse von dem Danklied singen. Ich singe dir mit Herz und Mund 230. Das sind die letzten 6 Verse von Vers 13 ab, 13 bis 18. schön, auch mit unseren Posaunen in das Gotteslob einzustimmen. Ja, wir sind den Mitarbeitern besonders dankbar, die das machen, dieses Ferienwaldheim in unseren beengten Verhältnissen mitten in der Stadt. Wie da Wochen vor den Sommerferien in der Zeitung ein Artikel stand, dass noch Mitarbeiter gesucht werden, da habe ich gedacht, nein, bei uns ist das schon seit Monaten klar, wir haben Mitarbeiter, die ihre Ferien drangeben, um den Kindern schöne Ferien zu machen. Und da hoffen wir, dass das sich auch erfüllt, dass es gar nicht wichtig ist, wo das ist, sondern dass es von Gott gesegnete Ferien werden. Jetzt wäre es aber doch mal nett, wenn all die Mitarbeiter aufstehen würden, die beim Waldheim mitarbeiten. Steht mal auf. Frau Weber traut sich auch nicht. Naja, da oben hauptsächlich. Denen unter der Empore muss ich sagen, dass es oben noch eine wunderbare Galerie war von prima Mitarbeitern. Dankeschön auch für diesen Dienst, der dort geschieht. Sie brauchen jetzt den Notizenzettel. Die Bibelstunde ist während des Waldheims die 14 Tage hier in der Kirche. Wir machen ja eine bietende Bibelstunde, aber das steht dann auf dem Notizenzettel. Aber nur, dass Sie es wissen, wir sind hier und nicht drüben im Gemeindehaus, weil dort die Räume belegt sind. Ich möchte auch bekannt geben, dass wir im Kindergarten eine Gruppenleiterin suchen, also zur Leitung einer Abteilung. Vielleicht wissen Sie irgendwo eine Bekannte, die vielleicht das sucht und sagt, ich wäre gerne in einer Gemeinde. Sie kennen unsere Gemeinde, Sie wissen, was uns wichtig ist, dass man, wir haben eine Anzeige geschrieben, dass man fröhlich Jesus dient. Das ist wichtig, dass jemand seinen Beruf gerne tut und sagt, ich benütze diesen Platz, um diesen Kindern etwas auch weiterzugeben von der Liebe Jesu. Wir wären sehr froh, wenn Sie dann entsprechende Leute auch darauf hinweisen könnten. Das könnte jetzt ab 1.9. sein, könnte aber auch im Oktober, November oder bis zum Dezember sein. Doch Anfangstermin kann entsprechend geschoben werden. Das kann ja sein, dass jemand auch in der alten Arbeitsstelle nicht so weg kann. Also eine Gruppenleiterin und Erzieherin heißt das heute. Ich fand das Wort Kindergärtnerin viel schöner, aber ich habe mich belehren lassen, das Wort Erzieherin ist pädagogisch noch viel gefüllter. Als ich erzogen wurde, hat mir das immer unangenehme Erinnerungen geweckt und wenig bewirkt, das war so schwierig. So, ja, wir haben im Anschluss an diesen Gottesdienst das Abendmahl. Und wir haben jetzt ja keinen zweiten Gottesdienst, sodass wir das Abendmahl auch so feiern können, wie es manche immer gern haben, dass wir hier vorne dann in Gruppen das Abendmahl austeilen und nicht den Kelch durch die Reihen geben lassen. Ich will das nur vorher sagen, weil dann das Abendmahl etwas länger dauert, aber Sie haben ja sicher Zeit. Ich darf Sie zum Abendmahl einladen nach dem Segen dann. Ich möchte noch aus einem Brief vorlesen, den wir bekommen haben. Nun ist das ja immer wieder so, dass das verwirrend ist, aus welchen Gebieten der Welt wir immer wieder hören, was geschieht. Ja, ich meine, es ist ermutigend, dass mitten in einer Welt, in der so viele Notstände sind, so viel getan wird. Und Sie wissen ja, dass wir drei Mitarbeiterinnen von Christliche Fachkräfte International in diesem Flüchtlingslager haben, nur 40 Kilometer von dem Vulkan Pinatubo entfernt. Es ist erschütternd, was die durchmachen mussten. Wir haben jetzt den ersten Brief erhalten. Am Mittwoch ist also dieser Mount Pinatubo nördlich von uns nach 600 Jahren Ruhepause wieder ausgebrochen. Am Freitag fing es dann an, nach Schwefel zu stinken wie verrückt. Der Himmel wurde dunkel und dann fing's an, Asche zu regnen. War richtig unheimlich. So ein lautloser Regen. Zwischendurch gab's mehrfach Blitze und Donner. Gestern war dann der Höhepunkt. Ab 11 Uhr war stockdunkle Nacht und dann kamen Steinchen vom Himmel, aber wie zwischendurch Regen, sodass das Ganze zu einem schweren, festen Matsch wurde, gedonnert hat's. So ungefähr nur einmal. Wenn's geblitzt hat, konnte man sehen, dass der Himmel feuerrot war. Sie wollte sagen, es hat eigentlich ohne Unterbrechung bloß gedonnert. Der Vulkan muss gestern einige Male ausgebrochen sein und auch Lava gespuckt haben. Eigentlich kam gestern so ungefähr alles an Katastrophen zusammen. Gestern Abend fing dann die Erde an zu wackeln. Zuerst nur ein bisschen, dann kamen regelmäßig schwere Stöße. Hatte man schon die Badschlappen und den Regenponcho zurechtgelegt, falls ich hätte flüchten müssen. Und ein Taifun war auch noch dabei, was das Herz begehrt. Zu allem Übel war Christel in einem anderen Haus, die saß dort fest, weil man bei diesem Gewitter und Steinregen nicht raus konnte. Ich saß hier fest. Gestern Abend war ich dann so todmüde, dass mich noch nicht einmal das Erdbeben erschüttern konnte. Ich wollte nur schlafen, habe ich dann auch. Heute ist zumindest hell, aber wie es hier aussieht, zum Losheulen. Die Bäume, sogar die größten Mangobäume, sind unter der Last von dem Sandregen umgeknickt wie nix. Überall liegt dieser Matsch rum, stellenweise bis 40 Zentimeter. Die Autos sind innen und außen voll. Wasser gibt's auch keines mehr, da die Pumpe futsch ist. Heute Mittag ist auch der Generator draufgegangen. Hat mich verwundert, dass er bei diesem Staub so lange mitgemacht hat. Umstände wie 86 in Uganda. Diese Birgit Jump hat in Uganda lange gearbeitet. Und da erinnert sie an diese schweren Zustände. Nur hatten wir dort Kerosin und Holzkohlen, haben wir hier nicht. Jetzt heißt es auch Wasser rationieren. Wir hatten eine Putz- und Schaufelaktion am Morgen gestartet, um wenigstens das Gröbste wegzubekommen, waren dreckig. Anschließend gab es Katzenwäsche mit 2 Litern Wasser. Geht alles heute Abend, gibt's eine Krisensitzung, ob sie uns nach Manila evakuieren. Ich denke aber nicht, weil die Straßen alle blockiert sind. Das sind wie deutsche Straßen im tiefsten Winter und die Leute hier haben keine Ahnung, wie man fährt. Auch haben wir keine Ahnung, wann ihr diesen Brief bekommt. Und dann noch ein anderer Brief, einen Tag später. So unheimlich war alles. Ich war ganz überrascht, wie ruhig und gelassen ich war. Aber mir war bewusst, dass Gott alles in der Hand hat, auch die Naturgewalten. Mit dem Leben hatte ich auch mal wieder abgeschlossen, aber ich denke, dass dies auch sehr gut ist, wenn ich mir das ab und zu ganz bewusst mache, dass mein irdisches Leben ganz schnell beendet sein kann. Dort ist ein Flüchtlingslager, wo 17.000 Bootsflüchtlinge, vietnamesische Flüchtlinge, die in Seenot gerettet wurden, zusammengepfercht leben. Und diese 3 Krankenschwestern helfen diesen Menschen in der gesundheitlichen Versorgung. Und dass dieser Dienst der Liebe dort weiter geschehen kann. Sie sind nach wie vor im Einsatz. Es gibt keinen anderen Platz, wo man die hintun kann. Und deshalb bin ich froh, dass Sie es möglich machen, dass diese Mitarbeiter draußen sein können. Und wir wollen heute unser Opfer für diese Mitarbeiter geben. Ganz herzlichen Dank dafür. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.